Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Samstag, 29. Juni, ein heißer, schwüler Nachmittag. Vor dem Globus Provisorium bei der Bahnhofbrücke in Zürich versammeln sich über 1000 Jugendliche. Sie protestieren, denn die Stadtregierung will das leerstehende Gebäude nicht als Jugendzentrum freigeben. Tags zuvor sind neue Mietverträge mit dem Lebensmittelverein, dem heutigen Coop, unterschrieben worden. Die Demonstration beginnt friedlich, erinnert sich Heinz Steffen, damals Zugführer bei der Stadtpolizei, Jahre später im Schweizer Fernsehen.
Am Anfang, an dem Samstagnachmittag, ist es fast so ein bisschen wie ein Volksfest. Es hat viele Leute auf der Globusbrücke. Der Globus selber war abgesperrt mit Geländer. Und dahinter ist eine Polizei gestanden. Und wo es dann ein bisschen ruppiger angefangen hat zu gehen, wo sie an den Geländer gerissen haben, hat man dann mit Wasserschläuchen gespritzt. Aber das waren fast eher nautische Spiele. Niemand hat das allzu tragisch noch am Anfang.
Doch die Stimmung kippt. Polizeikommandant Rolf Bertschi fordert die Jungen zur Vernunft auf. Er steht mit dem Megafon auf dem Balkon des Nachbargebäudes und versucht, die Kundgebung Richtung Bellevue zu lenken.
Wenn Sie das nicht machen, wird es Konsequenzen geben. Ich bitte Sie, vernünftig zu sein. Bitte Sie, vernünftig zu sein und sich dort vorne jetzt aufzulösen.
Vergeblich. Abends um 7:30 gibt Bertschi das Kommando zum Einsatz. Es kommt zu einer Straßenschlacht, wie sie Zürich noch nie erlebt hat. Die Jugendlichen werfen, was ihnen in die Hände kommt. Pflastersteine, Flaschen, Holzlatten. Die Polizei greift mit Wasser, Fäusten und Gummiknüppeln ein. Die Bilanz: 41 verletzte Demonstranten und Polizisten, 169 Verhaftete. Das Geschehen hautnah erlebt hat der kürzlich verstorbene Werner Väterli. Er war damals Reporter beim Schweizer Fernsehen.
Heute würde man sagen, ein mega Ereignis gewesen. Man hat müssen darüber berichten. Wir von der Antennen und Rundschau sind ausgerückt. Sur place, an Ort und Stelle. Und das ist für uns ein Eindruck sondergleichen. Das hat es noch nie gegeben, dass da das Volk aufsteht gegen den Staat, gegen die Polizei und da schlägt miteinander.
Das Fernsehen verbreitet die Bilder in die Stuben, der Tagesanzeiger druckt ein Extrablatt. Viele reagieren überrascht, empört, schockiert.
Das ist nicht ganz in der Ordnung, dass die Jugend meint, sie können etwas erzwingen, das keine Wette hat.
Wir wollen etwas geschenkt von der Stadt. Wer zahlt das? Der Bürger?
Das war eine richtige Provokation von der Polizei, auch mit dieser Demonstration von dort oben runter, mit diesen Lautsprechern.
Die Polizei, also ich weiß, dass ihr gesagt habt, also ich sehe am Bellevue vorne, ist also lang gegangen, bis ein Polizist mal einen geknüttelt hat.
Also dreckig ist es. Ich meine, wenn man die Polizei also angreift mit den Ziegelsteinen, mit allem, das gehört sich nicht.
Schon am Sonntag gibt es erste Gerüchte. Die Polizei habe nach der Verhaftung weiter zugeschlagen. Demonstranten berichten, wie sie im Keller des Globus Provisoriums misshandelt worden seien. Nun gerät auch die Polizei unter Druck. Einsatz und Methoden werden kritisiert. Ernst Spalinger war damals 25 und neu bei der Stadtpolizei.
Richtig, Ende Juni 1968 bin ich im zweiten Jahr bei der Polizei gewesen. Das war immer noch eine Ausbildungsphase. Und hier, also eben am folglichen Wochenende, am Samstag, sind wir aufgeboten worden zum Extradienst auf der Hauptwache. Und weil ich ja noch ein junger Polizist war, sind wir nicht an der Front zum Einsatz gekommen, sondern sind im Reservezug eingeteilt. Da hat man eigentlich nicht richtig gewusst, warum das da existiert. Man hat ja auch nicht vorgesehen, für was das ist, oder?
Spalinger und drei junge Kollegen werden herausgepickt, weil sie gut werfen können. Die Einsatzleitung erwägt offenbar, Tränengasgranaten einzusetzen. Doch es kommt anders, erinnert sich der heute 65-jährige pensionierte Stadtpolizist.
Ja, wir sind dann mit so Säck bestückt worden, wo die Tränengas-Handwurfkörper drin waren. Sind zwei oder dreimal aufs Fahrzeug aufgesessen. Hat geheissen Einsatz. Aber die Situation war dann natürlich so, dass die Führung sieht, wenn da Gas eingesetzt werde, dass das hätte können ein Problem geben, dass da Panik unter den Demonstranten ausgebrochen wäre. Das ist gefährlich, ja.
So ist Spalinger in der Krawallnacht nie an der Front. Er sieht aber die Demonstranten, die vom Globuskeller auf die Hauptwache gebracht werden.
Man hat einfach gesehen, wie die eigentlich noch ein bisschen behandelt worden sind. Ja, die natürlich noch ein freches Maul hatten, dann hat mir natürlich noch eins gegeben.
Auch Peter Nickli hat den Globus-Krawall nicht an vorderster Front erlebt. Er ist heute Geschäftsleiter von Allianz Süd, der Gemeinschaft der Schweizer Hilfswerke. Damals war er 18, das Jugendzentrum interessierte ihn nicht. Ich treffe Peter Nickli auf der Bahnhofbrücke. Hier hat er sich vor 40 Jahren am Sonntag dann einer Nachdemonstration angeschlossen. Aufgeschreckt von Berichten über die Polizeigewalt.
Das ist mir drastisch geschildert worden von mehreren, die drin waren. Das hielt ich für undenkbar. Für mich war das im Prinzip der Ausbruch des Faschismus, also ein Verhalten, das nicht zur Schweiz passt. Und das war, wie soll ich sagen, doch der Funke, der eine sofortige und sehr rasche Politisierung bei mir bewirkt hat.
Nickli engagiert sich postwendend bei den progressiven Mittelschülern und kommt schnell mit allen Akteuren in Kontakt. Ihn fasziniert das Gefühl, eine Gemeinschaft gefunden zu haben.
Ich war ein typischer Jugendlicher, die sind ja in der Regel, fühlen sich eher ein bisschen allein. Ich hatte zwei gute Freunde und eine Liebesgeschichte, das ist ja eigentlich schon viel. Fühlte mich aber sonst irgendwie nicht richtig irgendwo zugehörig. Und das große Erlebnis von 68, ich glaube für alle, die daran teilgenommen haben oder die es hineingenommen hat, war die Masse von Leuten, mit denen man das Gefühl hatte, da habe ich eine Beziehung, die interessieren mich, das sind spannende Männer und Frauen, die haben ähnliche Dinge im Kopf. Es war eine Überwindung von Vereinzelung und sozusagen auch der Qual, was mache ich für eine individuelle Karriere oder wie wehre ich mich dagegen, dass ich möglichst bald heirate, Kinder kriege und dann 60 Jahre in derselben Firma arbeite.
Linke Gruppierungen haben Zulauf. Lehrlinge, Mittelschüler und Studierende sind vermehrt politisch aktiv. Unmittelbar nach dem Krawall verhängt die Stadtregierung in Zürich ein Demonstrationsverbot. Bürgerliche Kreise applaudieren. Zürcher Intellektuelle und Künstler begeben sich zwischen die Fronten und rufen mit dem Zürcher Manifest zur Besinnung auf. Gottfried Honecker, Max Frisch und weitere 20 prominente Männer wehren sich öffentlich gegen staatliche Repression und Sanktionen. Sie fordern das Demonstrationsrecht zurück und ein Jugendhaus. Am 8. Juli, 10 Tage nach den Ausschreitungen, treffen sich Exponenten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft im Gottlieb-Duttweiler-Institut in Rüschlikon zu einer öffentlichen Aussprache. Auf dem Podium vor 400 Zuhörenden sitzen auch Vertreter der Polizei und des Aktionskomitees Autonomes Jugendzentrum. Doch sie kommen kaum zu Wort. Die Experten, der Historiker Marcel Beck und der Jurist Eduard Zellweger, referieren zum Demonstrationsverbot.
Dass die der politischen Meinungsäußerung und Willensbildung dienenden Freiheitsrechte immer dann eingeschränkt werden dürfen, wenn ihre Ausübung mit Störung des öffentlichen Friedens, mit Krawall, Schlägereien oder sonstigen Gewalttätigkeiten, mit unmittelbarer Aufreizung zu Verbrechen und Vergehen gekoppelt wird oder den öffentlichen Verkehr beeinträchtigt. In einer solchen Lage sind die Exekutivbehörden ermächtigt, eine Demonstration, wenn solche Dinge zu erwarten sind, zu verbieten oder sie, wenn sie stattfindet, aufzulösen.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, dem Historiker steht in diesem Moment eine außerordentlich schwierige Aufgabe zu. Denn so klar, wie es eben Herr Zellweger ausgedrückt hat, liegen vom Historischen aus gesehen die Dinge nämlich nicht. Ich meine, würde Gewalt... Ich bitte Sie, Demonstrationen zu unterlassen. Denn die Dinge liegen doch nun so, dass vermutungsweise verschiedene der hier an diesem Tische sitzenden Herren heute nicht da säßen, wenn nicht an dem Ursprung jener Parteien, die heute am Ruder sitzen, nicht zum Teil größte Unordnung, Demonstration und Gewalt geherrscht hätte.
Eine Woche nach dieser Diskussion macht die Stadtregierung das Demonstrationsverbot wieder rückgängig. Zur selben Zeit werden auch die letzten Verhafteten freigelassen. Erst im Herbst 1970 stellt die Stadt den Jugendlichen auf dem Lindenhof mitten in der Stadt einen Luftschutzbunker zur Verfügung. Doch das Experiment mit dem ersten selbstverwalteten Jugendzentrum scheitert. Es gibt Probleme mit Drogen und Auflagen. Nach 2 Monaten ist Schluss. Die verschiedenen Gruppierungen, die sich für das Jugendhaus eingesetzt haben, liefern sich nun ideologische Auseinandersetzungen. Es zeigen sich erste Auflösungserscheinungen. Kurz, aber heftig, umschreibt Peter Nigri den Globuskrawall im heißen Zürcher Sommer 68 rückblickend.
Ja, es war ein großes Aufplatzen. Aber es war natürlich nicht ein Funke, der dann sofort erloschen ist. Im Prinzip haben dort für die meisten Leute, die ich heute kenne aus meiner Generation, haben die Dinge neu bekommen. Es war doch der Ausgangspunkt, zumindest für eine Minderheit dieser Generation, aber für eine beträchtliche nicht, die irgendetwas Neues versuchten.
Zu dieser Minderheit zählten Frauen wie Doris Staufer und Helen Pinkus, die in Zürich die Frauenbefreiungsbewegung gründeten. Oder Künstler wie David Weiss und Urban Gwerder, die Avantgarde der Untergrundpresse. Sie lebten in Kommunen und arbeiteten im Kollektiv. Einige tun es heute noch. Die meisten aber haben sich auf dem langen Marsch durch die Institutionen längst von ihrer politischen Vergangenheit distanziert.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.